Den Text, dem die Predigt zugrunde liegt, aus 1. Könige 22, die Verse 1 bis 23. Und sie blieben 3 Jahre lang ruhig und es war kein Krieg zwischen den Syrern und Israel. Im 3. Jahr aber zog Josaphat, der König von Juda, zum König von Israel hinab. Und der König von Israel sprach zu seinen Knechten: Wisst ihr nicht, dass Ramoth in Gilead uns gehört? Und wir setzen Stille und entreißen es nicht der Hand des Königs von Syrien? Und er sprach zu Josaphat: Willst du mit mir gen Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen? Josaphat sprach zum König von Israel: Ich will sein wie du, mein Volk wie dein Volk, meine Pferde wie deine Pferde. Josaphat sprach weiter zum König von Israel: Befrage doch heute das Wort des Herrn. Da versammelte der König von Israel die Propheten, etwa 400 Mann, und sprach zu ihnen: Soll ich gen Ramoth in Gilead in den Streit ziehen oder soll ich es lassen? Sie sprachen: Ziehe hinauf, und der Herr wird sie in des Königs Hand geben. Josaphat aber sprach: Ist sonst kein Prophet des Herrn hier, den wir fragen könnten? Der König von Israel sprach zu Josaphat: Es ist noch ein Mann, durch den man den Herrn befragen kann. Aber ich bin ihm gram, denn er weissagt mir nichts Gutes, sondern eitel Böses. Michaja, der Sohn Jimlas. Josaphat sprach: Der König rede nicht also. Da rief der König von Israel einen Kämmerer und sprach: Bringe Micha, den Sohn Jimlas, eilends her. Der König von Israel aber und Josaphat, der König von Juda, saßen in jeder auf seinem Thron, angetan mit königlichen Kleidern, auf dem Platz vor der Tür am Tor Samarias, und alle Propheten weissagten vor ihnen. Und Zedekia, der Sohn Kenaans, hatte sich eiserne Hörner gemacht und sprach: So spricht der Herr, hiermit wirst du die Syrer stoßen, bis du sie aufgerieben hast. Und alle Propheten weissagten ebenso und sprachen: Ziehe hinauf gen Ramoth und Gilead, und du wirst gelingen haben, und der Herr wird es in des Königs Hand geben. Und der Bote, der hingegangen war, Micha zu rufen, sprach zu ihm also: Siehe doch, die Reden der Propheten sind einstimmig gut für den König. So lass nun dein Wort auch sein wie das Wort eines jeden von ihnen und rede Gutes. Micha sprach: So wahr der Herr lebt, ich will reden, was mir der Herr sagen wird. Und als er zum König kam, sprach der König zu ihm: Micha, sollen wir gen Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen oder sollen wir es lassen? Er sprach: Ziehe hinauf, es soll dir gelingen und der Herr wird es in des Königs Hand geben. Der König sprach abermals zu ihm: Wie oft muss ich dich beschwören, dass du mir nichts anderes als die Wahrheit sagst im Namen des Herrn? Er sprach: Ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach: Diese haben keinen Herrn, ein jeder kehre wieder heim in Frieden. Da sprach der König von Israel zu Josaphat: Habe ich dir nicht gesagt, dass er mir nichts Gutes weissagt, sondern immer nur Böses? Er sprach: Darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze himmlische Heer neben ihm zu seiner Rechten und zu seiner Linken stehen. Und der Herr sprach: Wer will Ahab überreden, dass er hinaufziehe und zu Ramoth in Gilead falle? Und einer sagte dies, der andere das. Da ging ein Geist aus und trat vor den Herrn und sprach: Ich will ihn überreden. Der Herr sprach zu ihm: Womit? Er sprach: Ich will ausgehen und ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Er sprach: Du sollst ihn überreden und du wirst es auch vermögen. Geh aus und tue also. Und nun siehe, der Herr hat in den Mund aller dieser deiner Propheten einen Lügengeist gelegt und der Herr hat Unglück über dich beschlossen. Ich möchte jetzt beten und so wie es können, stehen wir bitte dazu auf.
Der Schlüssel zu unserem Text liegt in zwei Szenen, die einander gegenübergestellt werden. Das ist einmal 1. Könige 22, Vers 10. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen jeder auf seinem Thron, bekleidet mit königlichen Gewändern auf einem freien Platz am Toreingang von Samaria. Und alle Propheten weissagten vor ihnen. Das ist die irdische Perspektive dieses ganzen Geschehens. Und jetzt folgt die himmlische Perspektive dieses Geschehens und wird ganz bewusst dieser irdischen Perspektive gegenübergestellt. Vers 19. Ich sah den Herrn, Yahweh, auf seinem Thron sitzen. Und das ganze Heer des Himmels stand um ihn, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Wir sehen hier mit diesen beiden Perspektiven, der irdischen Perspektive auf ein Geschehen und der himmlischen Perspektive auf ein Geschehen. Und wir sehen drei Könige auf ihrem Thron sitzen. Ahab, den König des Nordreiches Israel, Josaphat, den König des Südreiches Juda, und Gott, den König aller Könige. Und um diese drei Könige wird es heute gehen und darum, was das alles mit unserem Leben hier und heute zu tun hat. Der Hintergrund dieser Geschichte ist klar. Israel ist in zwei Reiche aufgespalten, in das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria und in das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Und im Nordreich herrschen eigentlich durchgängig nur gottlose Könige. Hier ein besonders gottloser König, Ahab. Dieser Ahab hat eine phönizische Prinzessin geheiratet und die hat ihre ganzen Götter, ihren Baalskult mitgebracht nach Israel. Und der Ahab hat sich davon beeinflussen lassen und hat im Volk Gottes diesen Baalskult eingeführt. Ahab, ein gottloser König des Nordreiches. Demgegenüber Josaphat, ein gottesfürchtiger König des Südreiches. Und jetzt kommt es, dass dieser Josaphat Ahab besucht in der Hauptstadt Samaria. Und die sitzen da ganz gemütlich und wahrscheinlich wird kräftig Wein geflossen sein und war alles schön und harmonisch und man ist so nett zusammen. Und dann bringt der Ahab ein Manometer. Seit Jahren haben uns die Syrer jetzt schon bestimmte Gebiete weggenommen. Und warum holen wir uns die jetzt nicht wieder? Lasst uns die wiederholen. Und Josaphat ist ja gerade da und er hat ja auch eine eigene Armee. Und darum spricht der Josaphat an und möchte ihn gewinnen, mit ihm zusammen hier in den Krieg zu ziehen. Das ist die Situation und damit steigen wir jetzt ein in 1. Könige 22 ab Vers 4. Und Ahab sagte zu Josaphat: Willst du mit mir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen? Da sagt Josaphat zum König von Israel: Ich bin wie du. Mein Volk ist wie dein Volk. Meine Pferde sind wie deine Pferde. Und Josaphat sagte zum König von Israel: Befrage doch heute das Wort des Herrn. Willst du mit mir? Josaphat steht vor einer Entscheidung, wie auch wir oft vor Entscheidungen stehen. Willst du mit mir? Ich erinnere mich, früher in der Schulzeit hieß es dann: Willst du mit mir gehen? Später kam dann: Willst du mit mir schlafen? Dann kommt vielleicht: Willst du mit mir eine Firma gründen? Willst du mit mir dies oder jenes tun? Immer wieder kommt so eine Situation in unserem Leben: Willst du mit mir? Und ganz spontan, aus der Situation heraus, antwortet Josaphat: Ich bin wie du. Nein, Josaphat, das bist du eben nicht. Du bist ein Mensch, der Gott gehört und der mit Gott lebt. Ahab ist ein Mensch, der ohne Gott lebt und anderen Götzen in seinem Leben dient. Nein, Josaphat, du bist nicht wie Ahab. Und deshalb solltest du dich auch nicht mit Ahab verbinden. Wie ist das in unserem Leben? Auch wir stehen oft vor der Frage, ob wir eine tiefere Verbindung mit jemand eingehen sollten, der Gott nicht kennt, der Jesus nicht gehört. Die Bibel nennt das bildhaft, sich mit jemand in ein gemeinsames Joch einspannen zu lassen, wie zwei Tiere vor einen Pflug oder eine Kutsche. Und die Bibel sagt klar, was Jesus davon hält. 2. Korinther 6, die Verse 14 bis 16. Seid nicht fremdartig zusammengejocht, geht nicht unter einem fremdartigen Joch mit Ungläubigen, mit Menschen, die Christus nicht kennen. Und jetzt kommt die Begründung von Paulus, warum das so überhaupt nicht geht. Und er begründet das mit verschiedenen Begriffspaaren, in denen er einander gegenüberstellt, was die eine Seite und was die andere Seite ausmacht. Und dass das eben so gar nicht zusammenpasst. Paulus schreibt: Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Welche Übereinstimmung Christus mit Belial, ein anderer Name für Satan? Welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Indem der Heilige Geist hier die geistliche Stellung beider Seiten klar benennt, klar sagt, in welche geistlichen Sphären, in welche Herrschaftsbereiche ein Gläubiger und ein Ungläubiger, jemand, der Christus kennt und jemand, der Christus nicht kennt, jemand, der Christus gehört und jemand, der immer noch im Machtbereich der Finsternis und des Satans lebt, dass diese einfach so überhaupt nicht zusammenpassen. Und deshalb sagt Paulus hier sehr klar, wie geistlich unmöglich es ist, wenn ein Gläubiger sich mit einem Ungläubigen in so eine enge Jochgemeinschaft des Lebens begibt. Wie viele Menschen, die mit Jesus begonnen haben, sind an dieser Stelle falsch abgebogen. Ich habe ja viele Jahre Jugendarbeit gemacht und ich würde mal so über den Daumen gepeilt sagen, 80% all derjenigen, die mal mit Jesus gestartet sind und dann irgendwo falsch abgebogen sind, sind hier, an dieser Stelle, genau an dieser Stelle, falsch abgebogen. Die Partnerwahl ist nach der Entscheidung für Jesus die zweitwichtigste Entscheidung unseres Lebens. Und wer hier falsch abbiegt, verspielt seine Berufung. Josaphat steht vor der schwerwiegenden Frage, ob er mit dem gottlosen Ahab gemeinsam in den Krieg ziehen soll. Dabei wird der Unterschied zwischen beiden schon an diesem einen Satz Josaphats deutlich: Befrage doch heute das Wort des Herrn. Ahab handelt nach seinem eigenen Willen und fragt nicht nach Gottes Willen. Josaphat hingegen fragt nach dem Willen Gottes. Und die Frage nach dem Willen Gottes in einer ganz konkreten Situation unseres Lebens, die macht eben deutlich, ob ein Mensch sein eigener Herr ist oder sein Leben der Herrschaft Gottes unterstellt hat. Wie ist das bei uns? Befragen wir das Wort des Herrn? Ist das Wort der Bibel für unsere Entscheidungen verbindlich? Fragen wir Gott im Gebet, was sein Wille in dieser konkreten Sache unseres Lebens ist? Und vor allem, sind wir dann auch bereit, Gottes Willen zu tun? Wir lesen in Lukas 6, Vers 46, dass Jesus zu den Menschen sagt, was nennt ihr mich? Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage. Das ist es. Wir können doch nicht sagen, Herr Jesus, und dabei unsere eigenen Herren sein. Wir können doch nicht sagen, Herr, bist du Jesus, und wir machen unser eigenes Ding. Und wenn ihr etwas sagt, sagen wir, tut mir leid, aber in dem Punkt bin ich anderer Meinung, mache ich anders. Da sagt Jesus, das geht nicht. Dann hört auf, mich Herr zu nennen. Dann bin ich nicht euer Herr, dann seid ihr eure Herren. Und wenn ihr mich Herr nennt, ist das nichts anderes als Selbstbetrug. Herr kann ihr mich nur nennen, wenn ihr auch bereit seid, das zu tun, was ich euch sage. Was nennt ihr mich? Herr, Herr. Und tut nicht, was ich euch sage. Die Herrschaft Jesu in unserem Leben ist nichts Theoretisches, sondern entscheidet sich ganz konkret und praktisch. Wenn wir den Text lesen, dann war ich völlig irritiert. Ist hier irgendetwas im Text durcheinander gekommen? Wurde hier vielleicht die Reihenfolge der Verse 4 und 5 vertauscht? Nein, der Text hat die Reihenfolge nicht vertauscht. Aber Josaphat hat die Reihenfolge der Dinge vertauscht. Als Ahab Josaphat fragt, da antwortet Josaphat aus der Situation, aus einem ersten Impuls heraus, ich bin wie du, mein Volk wie dein Volk. Und erst danach sagt Josaphat zu Ahab, befrage doch heute das Wort des Herrn. Jetzt steckt Josaphat in einem Dilemma. Er hat sich schon weit aus dem Fenster gelehnt, hat schon nach außen eine Entscheidung verkündet, ohne zuvor in aller Ruhe nach dem Willen des Herrn gefragt zu haben. Und als ihm das auffällt, Moment mal, Achtung, da war doch noch was, da war doch noch wer, da hätte ich doch vielleicht vorher mich noch mal beim Herrn vergewissern sollen. Als ihm das auffällt, ist er mit seiner eigenen Entscheidung schon herausgeplatzt. Trotzdem, Josaphat ist der Wille Gottes doch zu wichtig, als dass er ohne Klarheit hierüber eine Entscheidung treffen will. Dabei hofft Josaphat natürlich, dass Gott seine eigene vorschnelle Entscheidung im Nachhinein absegnen und bestätigen wird. Ja, wir treffen die Entscheidung und dann, weil wir das so ganz ohne Gott und ohne Jesus ja doch nicht tun wollen, versuchen wir sie so hinterher noch in unser Boot, auf unsere Spur, in unseren Plan dann noch hineinzukriegen. Doch diesen Gefallen tut Gott ihm nicht. Und die weitere Entwicklung wird zeigen, dass Josaphat von seiner ersten eigenen Festlegung nicht mehr herunterkommt, weil er nicht den Mut hat, sich nachträglich zu korrigieren und die vorschnelle, falsche Entscheidung zurückzunehmen. Diesen Mut sollten wir haben, unbedingt. Lieber nach außen schlecht dastehen, als eine eigene falsche Entscheidung durchziehen. Falls vielleicht auch wir in unserem Leben die Reihenfolge der Dinge vertauscht haben sollten, dann lasst uns doch wenigstens nach dem ersten, diesen zweiten Fehler von Josaphat nicht auch noch machen? Wenn wir mit dem Auto auf dem Weg nach Hamburg sind und dann kommen wir ans Autobahnkreuz und biegen leider falsch ab. Und mit einmal lesen wir A9 München. Was ist dann das Natürlichste der Welt, was wir als nächstes tun? Na, runter, nächste Ausfahrt runter. Abfahren, wenden und dann in die richtige Richtung weiterfahren. Niemand von uns wäre so bekloppt, zu sagen, jetzt habe ich meine Entscheidung getroffen, jetzt muss ich sie auch durchziehen. Eigentlich wollte ich nach Hamburg, aber dann ist es in München. Versteht, es ist so natürlich. Ich bin falsch abgebogen, also korrigiere ich's. Nächste Ausfahrt raus vom falschen Weg, umdrehen und wieder auf die richtige Spur zurück. Warum machen wir das in unserem Leben nicht auch so? Warum ziehen wir falsche Entscheidungen durch? Warum meinen wir, unserer Ehre was anzutun, unserem Bild nach außen oder anderen was anzutun, wenn wir falsche Entscheidungen jetzt mit einmal korrigieren und dann doof dastehen? Wir lesen weiter die Verse 6 und 7. Da versammelte der König von Israel die Propheten, etwa 400 Mann. Und er sagte zu ihnen, soll ich gegen Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich es lassen? Sie sagten, zieh hinauf, der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Aber Josaphat sagte, ist hier kein Prophet Jahwes mehr, dass wir durch ihn Jahwe befragen? Was waren das für Propheten, die Ahab um sich versammelte? Da Josaphat ausdrücklich das Wort Jahwes hören wollte, waren es sicher keine Baalspropheten, wie noch kurz vorher in Kapitel 18 auf dem Karmel die Sache mit Elia. Auch in den Versen 11 und 12 sprechen diese Propheten ausdrücklich im Namen Jahwes. Ahab hat offenbar nach diesem Karmelgeschehen mit Elia zumindest äußerlich den Jahwe-Glauben wieder hoffähig gemacht. Im wahrsten Sinne des Wortes hoffähig, indem er Propheten Jahwes wieder als Hofpropheten zugelassen hat. 400 dieser Hofpropheten Jahwes standen ihm am Königshof zur Verfügung. Ahab hatte seine eigene theologische Fakultät. So wie der Teufel heute vielfach eigene theologische Fakultäten hat. Und das zeigt schon das ganze Dilemma dieser Propheten. Kurz zuvor wurden sie noch verfolgt. Jetzt waren sie staatlich anerkannt und besoldet. Doch mit dieser Anerkennung gingen sie eine unheilvolle Verbindung mit dem Königshaus ein. Sie standen Ahab als königliche Propheten zur Verfügung. Sie lebten am und vom königlichen Hof. Und indem sie sich von Ahab abhängig machten, verloren sie ihre Abhängigkeit von ihrem Gott, von Jahwe. Und so erging es auch der Kirche seit dem Toleranzedikt des römischen Kaisers Konstantin im Jahr 313. Mit Konstantin begann die Geschichte der unheilvollen Verbindung von Kirche und Staat. Und dasselbe Schicksal droht jeder theologischen Fakultät und jedem christlichen Werk, das staatlich-weltliche Anerkennung sucht. Bindung an Gottes Wort und staatlich-weltliche Anerkennung schließen sich dem Wesen nach grundsätzlich aus. Wer das eine sucht, wird das andere über kurz oder lang verlieren, auch wenn man sich da lange vielleicht was anderes versucht vorzumachen. Die Geschichte der Propheten am Hof Ahabs ist deshalb ein prophetisches Modell und ein warnendes Beispiel. Und wenn wir in die Kirchengeschichte hineingucken, den Weg theologischer Fakultäten, christlicher Werke sehen, finden wir das immer und immer wieder bestätigt. Hier haben wir es prophetisch vorausgeschattet schon. Josaphat ist von diesem überwältigend einstimmigen Chor der 400 Propheten nicht überzeugt. Er kann darin nicht wirklich das Wort Jahwes sehen. Woran mag Josaphat das erkannt haben? Vielleicht war es diese schnelle Einstimmigkeit aller 400, die ihn misstrauisch machte. Wo keine anderen Stimmen mehr zugelassen werden und alles irgendwie gleichgeschaltet klingt, da bleibt die Wahrheit auf der Strecke. Josaphat merkt jedenfalls, durch diese Propheten redet Gott nicht. Und er ist offenbar der Einzige, dem das auffällt. Nur wer selbst mit Gott in Verbindung steht, hat eine Antenne dafür, eine innere geistliche Antenne dafür, wo Gott wirklich spricht und wo wir es mit Lüge und Verführung zu tun haben. Hebräer 5, Vers 14 lesen wir, die feste Speise, also geistlich feste Speise, ist für Erwachsene, das ist geistlich im Bild gesprochen, für geistlich Erwachsene, reife Menschen. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gewohnheit, man könnte auch übersetzen, durch Übung, durch Praxis, geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Es braucht Praxis und Erfahrung im Leben mit dem Herrn und ein tiefes Gegründetsein im Wort der Bibel, damit dieses Unterscheidungsvermögen zwischen Gut und Böse, richtig und falsch, Wahrheit und Lüge in uns entstehen kann. Damit in uns wenigstens so eine rote Lampe angeht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe manchmal Situationen, da weiß ich noch gar nicht, was daran eigentlich schräg oder falsch ist. Aber schon geht diese rote Lampe in mir an. Achtung, da stimmt was nicht. Achtung, darauf lass dich nicht ein. Achtung, diesen Weg geh nicht. Achtung, das ist Lüge. Da weiß ich zum Beginn noch gar nicht, oftmals, wie ich das begründe. Da muss ich mir erst nachdenken und an der Schrift prüfen und mir Gedanken machen vor Gott im Gebet. Und das finde ich toll. Vor einiger Zeit kam eine Schwester auf mich zu, die ist auch konfrontiert worden mit so einer neuen Richtung geistlich, mit natürlich wie immer Erweckung und mehr zum Herrn und wieder geht alles zum Herrn hin und wir müssen nur dies und dies und jenes. Und die sagte mir, da ging in ihr diese rote Lampe an. Aber sie wusste noch nicht richtig, wie kann man das begründen, darum hat sie mich nochmal gefragt. Das fand ich so toll, dass da eine rote Lampe angeht. Dass wir schon so weit sind im Leben mit dem Herrn, dass dieses Unterscheidungsvermögen zumindest schon mal diese rote Lampe in uns anmacht. Und darauf sollten wir hören. Darüber nachdenken, mit anderen sprechen, um das dann auch noch biblisch-geistlich fundiert zu haben und prüfen zu können. Josaphat erkennt, dass diese 400 Propheten nicht wirklich das Wort des Herrn verkünden. Und er lässt sich durch diese Masse auch nicht mitreißen. Also ich weiß nicht, wenn ich da unter 400 Leuten gestanden hätte, also da hätte ich versucht, in den U-Boot-Modus zu gehen. Ja, wo gibt's eine Tarnkappe? Klappe halten. Nein. 400 Leute, eine unglaubliche Dynamik da in der Truppe. Und Josaphat lässt sich nicht einfach mitreißen von der Masse, von dem Mainstream. Und er lässt sich auch durch fromme Worthülsen nicht täuschen. Die sprachen ja alle vom Herrn und vom Willen Gottes und vom Segen Gottes. Die Worthülsen waren da, aber der Inhalt war falsch. Und deshalb fragt Josaphat hartnäckig, ist hier kein Prophet des Herrn mehr, dass wir durch ihn Jahwe befragen? Vers 8. Da sagte der König von Israel zu Josaphat, einen Mann gibt es noch, durch den man den Herrn befragen könnte. Aber ich hasse ihn, Denn er weiß, sagt nichts Gutes über mich, sondern nur Böses. Es ist Micha, der Sohn des Imla. Einen Mann gibt es noch. Wieder merken wir, die Wahrheit ist nicht bei der Masse. Aber wie traurig, dass es unter den vollzeitlichen Propheten im Volk Gottes nur noch einen Mann gibt, der so in der Bindung an Gott und sein Wort lebt, dass man von ihm eine gültige Antwort erwarten kann. Offenbar hat Micha, der übrigens nur hier erwähnt wird und nicht mit dem Propheten des Micha-Buches identisch ist, ja, da dürfen wir nicht uns irren. Offenbar hat Micha früher auch zu der Gruppe der Propheten gehört, durch die Ahab Jahwe befragt hat. Aber diese Befragungen Michas in der Vergangenheit, die sind eben nicht zur Zufriedenheit Ahabs ausgefallen. Alle anderen Propheten waren immer so positiv. Aber dieser Micha, der hat die Sachen immer kompliziert gemacht und nie das gesagt, was Ahab hören wollte. Und deshalb hat Ahab ihn einfach nicht mehr hinzugezogen. Wer eine bestimmte Antwort hören will, der weiß meistens ganz genau, wen er fragen sollte und wen lieber nicht. Durch die Auswahl unserer Ratgeber bestimmen wir über die Antwort mit, die wir bekommen. Doch wenn wir auf die nicht mehr hören, die uns die unbequeme Wahrheit sagen, schaden wir doch letztlich nur uns selbst. Denn am Ende ist eine unbequeme Wahrheit doch immer besser als eine bequeme Lüge. Nur die Wahrheit macht uns frei und bringt ans Ziel. Die Wahrheit ist doch nicht unser Feind, auch wenn sie wehtut und uns nicht gefällt. Der Arzt bei einer OP, der tut uns doch auch weh und schneidet an uns herum. Und doch ist der Arzt nicht unser Feind, sondern der Tumor in uns, das ist der Feind. Der muss raus, auch wenn es weh tut. Und so lässt Josaphat nicht locker. Er will Micha hören. Verse 13 und 14. Der Bote aber, der hingegangen war, Micha zu rufen, redete zu ihm und sagte, das ist so köstlich, der Bote, der jetzt den Micha ruft, sieh doch, die Worte der Propheten sind einstimmig gut für den König. Lass doch dein Wort sein wie das Wort eines von ihnen und rede Gutes. Micha aber sagte, so wahr Jahwe lebt, nur was Jahwe mir sagen wird, das werde ich reden. Also das ist fast schon rührend, wie der Bote Ahabs sich bei dem Boten Gottes darum bemüht, dass die allgemeine Harmonie und Eintracht doch bitte, bitte jetzt nicht gestört wird. Sind uns alle einig, alles so schön, bitte, jetzt stör doch den Frieden hier nicht. Und wir alle wollen doch gut ankommen. Wir wollen Lob und Zustimmung erfahren. Wir wollen gemocht werden, anerkannt sein. Und genau das wird uns zur Versuchung. Egal, ob es um Predigten, um Seelsorge oder um dieses vertraute, persönliche Gespräch unter vier Augen über eine konkrete Sache geht. Immer wieder neu müssen wir uns an diesem Satz des Micha ausrichten. Nur was Jahwe mir sagen wird, das werde ich reden. Darum habe ich immer wieder, wenn ich in Vier-Augen-Gesprächen bin und Leute kommen dann mit konkreten geistlichen Anfragen, dann ist es immer so, dass ich versuche, Herr, was ist von dir aus jetzt dran? Was soll ich dem jetzt sagen von dir her? Dass ich mich nicht mitreißen lasse, auch nicht oft von meinen Gefühlen oder von Sympathie und davor, anderen was ersparen zu wollen, damit die es nicht so schwer haben, will ich dann auch am liebsten nur sagen, ja, ist alles gut, mach ruhig. Sag Gott, nee. So nicht. Du denkst, was menschlich ist und nicht, dass das göttlich ist. Also das ist wichtig. Nur was Jahwe mir sagen wird, das werde ich reden.
Na, dann schauen wir mal, wie das geht, ab Vers 15. Und als er, Micha, zum König kam, sagte der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder sollen wir es lassen? Da sagte er zu ihm, zieh hinauf und führe Israel zum Sieg, denn der Herr wird es in die Hand des Königs geben.
Der König aber sagte zu ihm, wie viel Mal muss ich dich beschwören, dass du im Namen des Herrn nichts zu mir redest als nur Wahrheit.
Da sagte Micha, ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keinen Hirten. Sie sollen in Frieden zurückkehren, jeder in sein Haus. Da sagte der König von Israel zu Josaphat, hab ich's dir nicht gesagt? Er weiß, sagt nichts Gutes über mich, immer nur Böses.
Welch Überraschung. Micha tut genau das, was alle von ihm wollen. Er stimmt in den allgemeinen Chor mit ein. Dies aber offensichtlich in einem Tonfall oder in einer Art und Weise, dass deutlich wird, hier wird nur die allgemeine Erwartung karikiert. Bis ins Lächerliche wird bloßgestellt, wie leer und sinnlos es ist, den Erwartungen der Menschen nach dem Mund zu reden. Und selbst Ahab ist mit einem so zur Schau gestellten Pseudoreden nicht zufrieden und fordert Micha eindringlich auf, die Wahrheit zu sagen. Doch die Wahrheit sollte nur fordern, wer auch bereit ist, danach zu handeln. Und das ist bei Ahab nicht der Fall. Ahab macht die Wirkung der Wahrheit für sich unwirksam, indem er sein altes Vorurteil wieder neu belebt. Hab ich's dir nicht gesagt? Er weiß, sagt nichts Gutes über mich, sondern nur Böses. Ahab versucht sich vor der Wahrheit durch die Flucht in alte Feindbilder zu retten. Indem er Micha als Person abwertet, versuchte sich dem zu entziehen, was Micha ihm sagt. Vers 19. Und Micha sprach, darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels stand um ihn, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Und der eine sagte dies und der andere sagte das. Das ist eine ganz spannende, entscheidende Stelle in unserer Geschichte. Jetzt wird für einen kurzen Moment der Vorhang zur unsichtbaren Welt, der Vorhang zur Transzendenz, der Vorhang hier zur Ratsversammlung, zur himmlischen Ratsversammlung Gottes, für einen kurzen Moment beiseite gezogen. Für einen kurzen Moment dürfen wir mal einen Blick tun hinter diesen Vorhang, der uns sonst verwehrt ist. Und jetzt wird der eigentliche Hintergrund des ganzen Geschehens durch Micha prophetisch offenbar gemacht. Durch diese Perspektive. Die menschliche Ratsversammlung auf Erden, wo Ahab und Josaphat auf Thronen sitzen und von den Propheten umgeben und beraten werden, diese menschliche Ratsversammlung hat ihr Gegenstück in der himmlischen Ratsversammlung, wo Gott auf dem Thron sitzt und von dem Heer des Himmels umgeben und beraten wird. Und in beiden Veranstaltungen geht es um dasselbe Thema. Ganz wichtig, In beiden Veranstaltungen geht es um dasselbe Thema. Aber die eigentliche Entscheidung fällt vor Gottes Thron. Was am Tor von Samaria geschieht, ist Ausfluss dessen, was in der himmlischen Ratsversammlung beschlossen wurde. Menschliche Geschichte wird am Thron Gottes entschieden. Das ist ein großer Trost, auch für uns und unsere Zeit, gerade in dieser Unruhe, gerade in diesem Wegbrechen der alten Ordnungen. Denn so wie damals Ahab und Josaphat, sitzen heute zum Beispiel Putin und Trump auf ihrem Thron. Aber entschieden wird nicht am Thron Trumps oder Putins. Entschieden wird am Thron Gottes. Und das ist wichtig zu wissen. Das ist trostvoll. Und das zeigt uns, Gott sitzt im Regiment, auch wenn es manchmal überhaupt nicht so aussieht. Aber bitte, auch hier und heute sind kräftige Lügengeister unterwegs. Auch wichtig, wie so ganz anders ist die Zielsetzung dieser beiden Ratsversammlungen. Während es vor dem Tor von Samaria um den Erfolg des Unternehmens ging, war Gegenstand der himmlischen Ratsversammlung gerade das Gegenteil, der Misserfolg dieses Unternehmens. Und das hat mir auch zu denken gegeben. Wir beraten menschlich, damit eine Sache Erfolg hat. Und Gott sagt, nein, ich will, dass diese Sache keinen Erfolg hat. Und das gilt eben auch für die politischen und militärischen Prozesse unserer Zeit, wo wir uns menschlich den Erfolg einer Sache wünschen, ist vielleicht gerade der Misserfolg dieser Sache im Plan Gottes, um dadurch seine viel größeren Ziele, seine Endziele zu erreichen. Und das gibt mir schon manchmal ganz schön zu knabbern, dass ich denke, ich wünschte, das musste doch Gott auch so sehen. Und Gott sagt, nein, nein. Da sind wir eben wieder bei Jesaja 55, 8 bis 9, wo Gott spricht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ahab wollte unbedingt in den Krieg ziehen. Das ist die menschliche Seite. Und Gott wollte diesen Kriegszug benutzen, um seine Gerichtsankündigung über die Gottlosigkeit Ahabs zu erfüllen. Das ist die göttliche Seite. Das war Gottes geheimer Plan und Wille. Für die Durchführung jedoch bezieht Gott das Heer des Himmels hiermit ein. Er fragt in diese himmlische Ratsversammlung hinein, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt. Und jetzt, also da habe ich wirklich richtig lachen müssen. Ich stelle mir das vor, da am himmlischen Thron, himmlische Ratsversammlung, alle da, Gott sagt was, Gott fragt was. Und mit einmal lese ich, und der eine sagte dies und der andere sagte das. So habe ich mir eine himmlische Ratsversammlung auch nicht vorgestellt. Da wird munter diskutiert. Da war was los. Und dieses Vielerlei an Stimmen und Vorschlägen am Thron Gottes steht in erstaunlichem Gegensatz zur Einstimmigkeit der Propheten am Thron Ahabs. Auch im Buch Hiob wird uns zweimal in den ersten beiden Kapiteln von so einer bewegten Ratsversammlung berichtet, zu der eben auch Satan heute noch Zugang hat. Es gibt Dinge, die allein im Herzen Gottes beschlossen sind und die seinem innersten Wohlgefallen und Plan entsprechen. Davon haben wir sehr intensiv gehört, als wir den Epheserbrief miteinander betrachtet haben. Ja, Epheser 1. Dinge, die ganz im innersten Herzen Gottes, in seinem Wohlgefallen, beschlossen sind. Und dann gibt es Dinge, bei denen Gott das Heer der Himmel mit einbezieht und sich auf die Vorschläge der Engel und sogar Satans einlässt. Und davon lesen wir hier. Vers 21. Da trat der Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sagte, ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm, womit? Da sagte er, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Mund all seiner Propheten. Und der Herr sprach, du sollst ihn betören und du wirst es auch können. Geh aus und mach es so. Wer war dieser Geist? War es Satan? Vermutlich, denn er wird nicht ein, sondern der Geist genannt. Aber der Text sagt es nicht ausdrücklich. Wichtig ist jedenfalls, Gott sendet diesen Lügengeist. Nicht einem Menschen, der aufrichtig nach Gottes Willen fragt und ihn auch tun will, sondern einem Menschen, der sein Leben der Lüge und dem Götzendienst ergeben hat und deshalb unter dem Gericht Gottes steht. Weil Ahab die Liebe zur Wahrheit schon lange aufgegeben hat, gibt Gott ihn der Lüge preis. Gottes Gericht trifft ihn an der Stelle, die sein Leben schon zuvor ausgemacht hat. Und damit wird Ahab zum prophetischen Modell der Endzeitgeneration unter dem Antichristen. So wie Paulus von dem Antichristen in 2. Thessalonicher 2 ab Vers 9 schreibt, ihn, den Antichristen, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge. Also es gibt Zeichen und Wunder der Lüge, deshalb Vorsicht. Zeichen und Wunder sagen für sich allein noch überhaupt nichts aus. Zeichen und Wunder der Lüge gibt's auch. In allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen. Warum? Warum ist es so? Darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb, als Folge dieses die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen wollen, deshalb sendet ihnen Gott kräftige Irrtümer, dass sie der Lüge glauben, auf das alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Also die Preisgabe an Lüge und Verführung ist das Gericht Gottes über alle, die die Liebe zur Wahrheit aufgegeben haben und die sich in der Lüge und dem Selbstbetrug ihres Lebens eingerichtet haben. Und anders kann ich das, was heute in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit abgeht, Stichwort Gender und, anders kann ich das auch nicht mehr verstehen, als in der völligen Preisgabe Gottes an kräftige Irrtümer, weil wir die Liebe zur Wahrheit schon lange nicht mehr haben. Deshalb, Vers 23, siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund all dieser deiner Propheten gegeben, denn der Herr hat Unheil über dich geredet. Da trat Zedekia, das war da der Obertheologe, der Oberprophet, heran und schlug Micha auf die Backe und sagte, auf welchem Weg ist denn der Geist des Herrn von mir gewichen, um mit dir zu reden? Ja, das Fazit Michas ist natürlich eine Ohrfeige für diese 400 Propheten Jahwes. Und ich kann deshalb die Ohrfeige, die er Micha gibt, schon verstehen. Der war sauer, empört. Denn diese 400 Propheten Jahwes, die lügen ja nicht bewusst, sondern sie sind einem Lügengeist erlegen. Sie meinen, im Namen Jahwes zu reden und sind doch inspiriert von einem Geist der Lüge, der Täuschung. Aber auch hier wieder, dies nicht als unschuldige Opfer göttlicher Willkür, sondern weil auch sie in der Abhängigkeit vom Königshof schon lange ihre Abhängigkeit von Jahwe verloren haben. Opfer eines Lügengeistes kann nur werden, bei wem das Wort und der Wille Gottes nicht mehr die oberste Priorität haben. Ja, dann kommen wir zum Schluss der Geschichte. Ganz kurz noch, wie geht das aus? Vers 30. Und der König von Israel sagte zu Josaphat: Ich will mich verkleiden und in den Kampf ziehen. Du aber leg deine königlichen Kleider an. So verkleidete sich Ahab, der König von Israel, und zog in den Kampf. Und Josaphat mit seinen königlichen Kleidern. Also so ganz kann Ahab sich dem Eindruck der Worte Michas doch nicht entziehen. Und er trifft eine Vorsichtsmaßnahme, mit der er meint, das Schlimmste verhindern zu können. Er verkleidet sich. Sorry, das ist lächerlich. Wege ohne Gott können wir nicht durch Vorsichtsmaßnahmen abfedern. Und deshalb kommt es ebenso, wie Gott es beschlossen hat, Vers 34. Und in der Schlacht spannte ein Mann den Bogen, einfach nur aufs Geratewohl. Und er traf den König von Israel zwischen die Tragbänder des Panzers und dem Panzer. An dieser kleinen, winzigen Stelle, an der der König ungeschützt war. Das war kein Meisterschuss, das war ein Schuss aus Geratewohl, genau an dieser kleinen Stelle getroffen, wo kein Schutz war. Ein unglaublicher Zufall, Pech, Schicksal. Nein, was hier geschieht, ist Gottes Wille, auch wenn es nach außen wie ein Zufall aussieht. Es gibt keinen Zufall. Das hat man immer gesagt, Zufall ist der geheime Name Gottes und seines Handelns. Vers 38, und als man den Wagen am Teich von Samaria, wo die Huren sich wuschen, abspülte, da leckten die Hunde sein Blut und die Huren badeten darin, nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte. Hier erfüllt sich die Gerichtsankündigung Gottes über Ahab. Und das ist das Fazit der Geschichte. Alles geschieht nach dem Wort des Herrn. Das war damals so, das ist heute so. Und das wird sich in Zukunft ganz genau so erfüllen, wie Gott es uns im Wort der Bibel vorhergesagt hat. Deshalb, Leute, Bibel lesen, Bibel lesen, Bibel lesen. Da ist alles drin. Von Gott, seinem Wesen, seinem Willen und seinen Plänen. Rein ins Wort Gottes, wie wir es aus der Freizeit gesagt haben. Als Schatzgräber sind wir Christen unterwegs. Das ist unsere Berufung. Es wird regiert am Thron Gottes, nicht auf den Thronen dieser Welt. Amen. Wir beten. Unser Vater, in unserem Herrn Jesus Christus, wir danken dir so herzlich auch für diese Geschichte, wo so viel drinsteckt für unser praktisches Leben, für unser Leben mit dir, was man auf den ersten Blick gar nicht denkt. Wie wir oft genau in diesen Situationen sind, in denen hier Josaphat war. Und wie das bei uns oft ganz genauso läuft, wie das bei Josaphat gelaufen ist. Dass wir falsch abbiegen, dass wir uns nicht trauen, dann wieder die Ausfahrt zu nehmen und umzudrehen. Dass wir falsche Dinge durchziehen. Dass wir erstmal dich nicht fragen und dann uns nicht mehr trauen, falsche Entscheidungen zurückzunehmen. Herr, lass uns Menschen sein, die immer nach dir, nach deinem Willen fragen und auch bereit sind, das, was du sagst, zu tun. Du bist nicht nur der König dieser Welt, du bist unser Herr. Und wir wissen wohl, Herr, was das bedeutet, dass wir dann auch deinem Willen verpflichtet sind. Und das wollen wir tun, weil wir wissen, dein Wille ist immer, immer das Beste, auch für unser Leben, Herr, auch wenn es uns manchmal erst nicht passt. Wir danken dir aber auch dafür, wie du diesen Vorhang in deine himmlische Welt mal ganz kurz an die Seite ziehst und wir sehen können, wie nicht hier auf der Erde die entscheidenden Dinge ablaufen, sondern dort bei dir an deinem Thron. dass du der bist, der auf dem Thron sitzt und regiert. Und dass wir dann auch merken, dass diese Lüge, die unsere Welt hier so durchdringt und erfasst hat, dass auch das ein Gericht von dir ist an den Menschen, der deine Wahrheit nicht mehr hören will. Aber lass uns Menschen sein, die in deinem Wort der Wahrheit sich auskennen, unterwegs sind, um sich nicht verführen, täuschen zu lassen, sondern um nach deinem Willen zu fragen und ihn dann auch zu tun. Danke, Herr, wir beten dich an, du kommst ans Ziel, du bist der König. Amen.